Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Es dröhnt, bimmelt und piept. Autos, Busse, Straßenbahnen, laute Gespräche, Musikbeschallung. Lärm ist allerorts in unserem Leben. Und Lärm, so sagen Studien, kann unproduktiv, aggressiv und krank machen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bewertet Lärm nach der Luftverschmutzung als zweitgrößte umgebungsbedingte Gesundheitsgefahr in Europa. Die Sehnsucht nach Stille ist groß in diesen turbulenten Zeiten. Nach Stille im Außen, aber auch Stille im Innern. Welche Wirkung hat Stille auf uns? Wie wichtig ist es, immer wieder der Dauerbeschallung zu entfliehen, sich stille Momente und Ruhe zu gönnen? Wo ist diese Stille überhaupt zu finden? Und was passiert, wenn man ihr begegnet? Lärmverschmutzung, wo finden wir unsere Stille? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich Gerd Skobel, bekannt als Buchautor und TV-Moderator und außerdem Honorarprofessor für Interdisziplinarität und Philosophie am Zentrum für Ethik und Verantwortung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Guten Morgen, Herr Skobel.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Und zugeschaltet aus Freiburg ist uns Professor Erik Pfeiffer. Er ist Psychotherapeut, Musiktherapeut und Professor für Ästhetik und Kommunikation an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Und er erforscht seit mehr als 10 Jahren das Phänomen der Stille im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Pfeiffer.
Ich grüße Sie beide. Schön, heute mit Ihnen hier reden zu dürfen.
Und wie immer in der Lebenszeit interessieren uns Ihre Gedanken und Erfahrungen. Wo und wie erleben Sie Lärm? Und vor allem, wo finden Sie Ihre Stille? In der Natur, in den Bergen, am Meer, im Wald, im Schweigekloster oder auch mitten in der Stadt, in kleinen Ruheinseln im Alltag? Wie gelingt Ihnen das? Suchen Sie die Ruhe überhaupt aktiv und welchen Effekt hat Stille auf Sie? Ist das immer entspannend oder kann das auch bedrückend wirken, wenn es plötzlich still wird um einen herum? Was haben Sie schon alles ausprobiert, um die Ruhe zu finden, außen wie innen? Und wie hat sich Ihr Stillebedürfnis in den verschiedenen Lebensphasen vielleicht auch verändert? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800-4464-4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800-4464-4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Herr Skobel, Herr Pfeiffer, was sind Ihre persönlichen Stilleorte? Wo finden Sie Ihre Ruhe? Herr Skobel darf starten.
Das hängt ein bisschen davon ab, was man unter Stille versteht. Also, wenn ich es ruhig haben will, ja, dann natürlich nicht in der Stadt, sondern dann gehe ich tatsächlich im Wald spazieren. Das ist das Einfachste, wobei richtige Stille gibt's da so richtig, wo ich bin, auch nicht. Und wenn ich die innere Stille suche, ich glaube, das ist was anderes, gehe ich, was ich in Kürze wieder mache, zu einem sogenannten Retreat. In der japanischen Zen-Tradition heißt das Sesshin, also eine intensive Zeit übersetzt des Kultivierens von Bewusstsein. Da macht man im Grunde genommen am Tag, außer dass man kurz mal arbeitet, isst und eine kurze Pause hat, nicht viel anderes als 8 bis 10 Stunden zu meditieren.
Und der Zusammenhang zwischen äußerer Stille und innerer Stille, der wird uns heute auch beschäftigen. Aber erstmal, Herr Pfeiffer, haben Sie eine Lieblingsstille?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage, die Frage nach der Lieblingsstille. Ich bin ja in den österreichischen Alpen aufgewachsen und muss gestehen, dass ich besonders die Stille schätze oberhalb der Baumgrenze. Wenn es dann dort, wenn die Luft so klar wird, wenn es wirklich auch akustisch still wird, vielleicht noch vereinzelte Klänge der Natur hörbar sind, aber wenn alles sozusagen ein Stück weit rein wird, auch die akustische Umgebung, das schätze ich sehr.
Was verändert sich bei Ihnen dann, wenn Sie in der Stille sind?
Hier möchte ich sehr gerne anschließen an das, was Sie gesagt hatten, Herr Skobel, also diese Differenzierung, diese Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Stille. Ich glaube, wenn es im Äußeren stiller wird, dann darf es auch im Inneren stiller werden. Und so ist so ein gemeinsames Tun, eine Beziehung zwischen innerer und äußerer Stille, die sich wechselseitig bedingen kann. Das schätze ich sehr.
Und das ist nicht immer so, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Zuerst würde ich nochmal zum Lärm machen, denn Stille müssen wir aktiv suchen. Lärm ist allgegenwärtig. Erstmal die Grundlage, was macht Lärm mit uns und unserer Gesundheit eigentlich konkret? Was sagt die Forschung? Herr Pfeiffer.
Tatsächlich ist es so, Sie hatten vorher schon die WHO angesprochen. Ich glaube, es gab 2011 schon eine große Studie der WHO, die zum Ergebnis geführt hat, dass Lärm ein Faktor ist, der uns als Gesamtheit der menschlichen Bevölkerung 1 Million gesunde Lebensjahre kostet. Und da steht ganz vorne der Verkehrslärm. Wir können also sagen, Lärm wirkt sich tatsächlich erwiesenermaßen auf unsere Gesundheit aus. Und ich mag hier auch sehr gerne Studien aus Deutschland, die in den letzten Jahren erschienen sind, aus denen hervorgeht, dass Menschen, die in städtischen Regionen leben, tatsächlich ein erhöhtes Risiko aufweisen, an einer psychischen Erkrankung oder einer psychischen Störung zu erkranken, als Menschen, die auf dem Land aufwachsen oder auf dem Land leben. Und ein wichtiger Faktor ist hierbei der Lärm tatsächlich.
Herr Skubel, Sie haben sich auch viel mit Lärm und Stille beschäftigt. Möchten Sie noch ergänzen?
Also ich erinnere mich an eine Studie, die zeigen konnte, dass wenige Minuten aktive Stille bereits sich deutlich zum Beispiel auf den Blutdruck auswirken. Ich nehme an, ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung, ich nehme an, dass das über Stresslevel einfach funktioniert. Und das wirkt sich seelisch wie körperlich auf unsere Gesundheit aus. Das weiß man zum Beispiel auch aus wirtschaftspsychologischen Befunden. Wobei es interessanterweise so ist, dass Stille in Läden die Konsumbereitschaft von Kunden senkt, also eine konsumhemmende Wirkung hat. Einer der Gründe, warum in Shopping Malls diese seltsame Musik so allgegenwärtig ist.
Und manchmal ist das ja gar nicht so einfach, aus dem prallen, hektischen Leben plötzlich in die Stille zu kommen, runterzufahren, abzuschalten. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Es kann sich auch so anfühlen, wie mit 180 Stundenkilometer gegen die Wand zu fahren. Was passiert, neurowissenschaftlicher Skubel, wenn wir aus dem hektischen Lärm plötzlich Stille erfahren?
Naja, eine Sache, die natürlich passiert, ist, dass andere Sinne reduziert werden. Also wenn ich das im Extremfall mir ansehe, das sind diese absoluten Stillekammern. Ich war mal in so einem Raum am Deutschen Hörzentrum, das der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover gehört. Da geht es darum, neue Therapieformen zu finden, zum Beispiel neuartige Hörsysteme, Cochlea-Implantate zum Beispiel zu entwickeln. Und wenn man in so einem Raum ist, verpufft wirklich jeder Ton. Das sind so die ruhigsten Räume, auf die man auf dieser Erde überhaupt kommen kann. Und das hat natürlich zur Folge, dass man auf einmal innere Geräusche wahrnimmt zum Beispiel. Es verschiebt sich also im Gehirn sozusagen die Konzentration auf die Wahrnehmung, weil ein Sinn, der sehr wichtig beispielsweise fürs Gleichgewicht auch ist, das Hören. Das merkt man, wenn man in so einem still isolierten Raum sich bewegt, also wie sehr man auf die Akustik dabei angewiesen ist. Ne? Das funktioniert nicht mehr und das wird kompensiert.
Was passiert dann mit dem Geist? Oft ist ja der Körper kommt zur Ruhe, aber der Geist rattert weiter. Haben Sie das auch erlebt?
Naja, das ist ein sehr kompliziertes Thema, über das wir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich länger sprechen werden und auch sprechen müssen. Denn erstens hängt das davon ab, wie sehr ich das geübt bin, Gedanken, also in der Meditation würde man sagen, vorbeiziehen zu lassen. Also sie zwar zu identifizieren, mich aber nicht mit ihnen zu identifizieren. Das heißt, man sagt da weder Push noch Pull, also sie weder wegzuschieben, wenn sie unangenehm sind, noch behalten zu wollen, wenn sie angenehm sind. Diese Form der Stille, dass man also Gedanken vorbeiziehen lässt, das muss man üben. Das hat man nicht so unmittelbar parat. Und das Zweite ist, dass wenn wir in so eine Form der Stille aktiv eintauchen, weil das ist natürlich Arbeit, dann hat das zur Folge, dass wir uns unsere Gedanken, die normalerweise ständig da sind, viel bewusster werden. Also wenn Sie haben mich eben nach der neurowissenschaftlichen Seite gefragt, wenn wir nicht in einer sogenannten Positive Task Modus sind, also wenn wir nicht aktiv gerade eine Aufgabe verfolgen, dann schaltet unser Gehirn auf den sogenannten Default Mode um. Das ist sozusagen die Werkseinstellung, die wir haben. Und diese Werkseinstellung, da gibt es also ganz viele Untersuchungen inzwischen zu, ist das, was man im Volksmund Tagträumen nennt. Wir verbringen also einen Teil unserer Wirklichkeit, unserer Begegnung mit der Wirklichkeit in diesen Gedankenwolken und Gedankenwelten. Und dessen werden sie sich, wenn sie in die Stille der Meditation eintauchen, mehr und mehr bewusst, wie sehr einfach diese Gedanken da und Gedankenfetzen an ihnen vorbeiziehen. Und man muss das üben, sich nicht immer mit ihnen zu identifizieren, denn identifiziere ich mich mit einem Gedanken, zum Beispiel, ich denke an, keine Ahnung, die nächste, ich muss einkaufen, ich will noch Avocados kaufen. Mhm. Und da brauche ich ja Geld, da muss ich ja vorher noch zur Sparkasse. Und von der Sparkasse komme ich auf die Arbeit und von der Arbeit komme ich, ich weiß nicht, auf irgendein Ereignis der letzten 2 Jahre in Bezug auf die Arbeit.
Das heißt, das Gedankenchaos geht einfach ab.
Exakt. Und nur eins triggert das nächste. Und das muss man lernen, das zu unterbrechen.
Herr Pfeiffer, genau, wenn wir, das ist so ein bisschen wie bei uns im Radio, wenn wir ein paar Sekunden zu lang Stille senden, dann startet automatisch das Notprogramm und so ähnlich findet das auch bei uns im Gehirn statt, richtig, Herr Pfeiffer?
Ich würde da bei 2 Sachen sehr gerne einhaken bei Ihnen, Herr Skobel. Das ist sehr interessant. Einerseits habe ich mich sehr gefreut, dass Sie die Wirtschaft am Anfang schon ins Spiel gebracht hatten. Und ich frage mich eigentlich seit geraumer Zeit, warum in der Wirtschaft Stille als positiv besetzter Faktor noch so wenig präsent ist. Also diese Einführung von vielleicht regelmäßigen Stillepraktiken innerhalb von Unternehmen und Institutionen. Wir sind hier in Freiburg gerade dran, das so ein Stück weit zu etablieren. Und das andere, interessant, dass Sie beide das Gedankenkreisen ins Spiel gebracht haben. Also eigentlich die Rumination, diese negative Form des Gedankenkreisens um die Zukunft, um die Vergangenheit und so weiter. Jetzt kann ich lustigerweise Gegenteiliges berichten. Wir führen ja seit Jahren diese Freiburger Stille-Studien durch und haben in Summe in all diesen einzelnen Studien herausgefunden, dass die Teilnehmenden während der Zeit der Stille signifikant weniger Gedankenkreisen aufweisen als davor und danach. Also, dass sie sich ganz im Hier und Jetzt in der Gegenwart verankert fühlen. Das Kreisen um die Gedanken der Vergangenheit, also Erinnerungen, wie um die Zukunft, Pläne, die ich schmiede und so weiter, nimmt signifikant ab.
Welche Wirkung, Sie haben ja, Herr Pfeiffer, die Stille, Sie haben schon gesagt, in diesen Freiburger Stille-Studien erforscht, welche Wirkung von Stille haben Sie beobachtet, noch außer, dass die Gedankenkreise zumindest geringer werden oder dann vielleicht ganz aufhören?
Vieles, Verschiedenes, unter anderem, dass die sich die Teilnehmenden im Anschluss deutlich entspannter gefühlt haben, in besserer Stimmung, dass sie eine positiver besetzte Selbstwahrnehmung aufweisen, dass sie kaum Langeweile während der Stille empfanden, dass die insgesamte Erregung zurückgegangen ist, dass sie die Stille als etwas Positives bewerten. Und dann hängt noch davon ab, wir hatten das in verschiedenen Settings, Bedingungen untersucht, also alleine in einem Raum, zusammen mit anderen in einer Gruppe, drinnen versus draußen im Wald. Und herausgekommen ist auch, dass diese positiven Ergebnisse zusätzlich befördert werden, wenn die Stille draußen in der Natur stattfindet und wenn eine qualifizierte Fachperson anwesend ist, die das begleitet und rahmt.
Das heißt, man nicht alleine ist. Und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Herr Skobel, warum ist das so wichtig, diese stille Phasen und Momente im Leben zu haben, Ihrer Meinung nach? Was bewirkt das, wenn wir das Gesicht einfach mal am Straßenrand für ein paar Minuten in die Sonne halten?
Naja, wir haben es ja gerade von Herrn Pfeiffer gehört. Es verändert sich unsere Wahrnehmung von uns selbst, die ja normalerweise, das ist ja dieser Default-Mode-Network-Modus, geprägt ist davon, dass wir uns ständig Vorstellungen machen. Also, dass wir ständig, man könnte sagen, gar nicht so richtig in der Gegenwart leben, sondern in vergangenen Erinnerungen, in zukünftigen Planungen, also in Gedankenwelten. Man könnte sagen, vielleicht wir denken mehr, als wir tatsächlich gerade sinnlich wahrnehmen. Und diese Erfahrung von Stille, und ich glaube, jetzt muss man tatsächlich lernen, ist interessanterweise sowas, eine Zen-Meisterin Nicole Baden hat das mal genannt, wie ein trojanisches Pferd. Damit ist gemeint, das ist eine Erfahrung, die alle anderen Erfahrungen und allen voran die Wahrnehmung von sich selber verändern kann. Vorausgesetzt, man freundet sich mit dieser Stille an und kultiviert sie. Also ich glaube, das muss man tatsächlich ein bisschen lernen und man darf keine Angst vor der Begegnung mit der Stille haben. Und dann treten tatsächlich diese positiven Veränderungen ein, die zum Beispiel Resilienzfaktoren auch sind. Also das hat dann mit Selbstkontrolle, mit Fremdwahrnehmung, mit Ambiguitätstoleranz und solchen Sachen zu tun. Und das können eben nicht alle Erfahrungen bewirken, aber Stille hat dieses Vermögen. Und diese, nennen wir es mal, kultivierte Stille ist eben was anderes, als wenn ich mich einfach nur entspanne zur Selbstoptimierung. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die uns wirklich verändern kann. Und mir geht es, also wenn ich an Stille denke, also zumindest im Kontext von Meditation, geht es mir genau darum. Also es hat diese ganzen netten psychologischen und medizinischen Effekte. Es wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und so weiter. Aber
das, was ja nicht nur nett ist.
Das ist total nett. Und man merkt das auch, wenn man das regelmäßig macht. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel dazu, dass man, dass es eigentlich eine Praxis ist, die man im Idealfall wirklich jeden Tag machen sollte. Aber es hat eben auch eine tiefere Form der Veränderung und Transformation noch zur Folge. Und das ist das, was ich so interessant dran finde.
Und Orte der wirklichen Stille zu finden, ist gar nicht so einfach. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einem Mann, der Orte der Stille gesammelt hat und sie auch anderen Menschen zugänglich macht. Lars Segelke, Psychologe, Psychotherapeut und Betreiber der Plattform 1000 Orte der Stille. Guten Morgen, Herr Segelke.
Ja, guten Morgen, Frau Wiesler. Vielen Dank für die Einladung.
Sind es wirklich schon 1000 Orte oder ist das mehr so das Ziel?
Ziel, das ist die Vision. Im Moment sind es, glaube ich, gute 600 Orte.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Orte der Stille zusammenzutragen?
Ja, seit vielen Jahren praktiziere ich auch Zen-Meditation und schon über 30 Jahre jetzt ungefähr und habe dort viele schöne Zen-Retreat-Zentren, Meditationszentren, Klösterhotels kennengelernt und habe dann auch dort übrigens meine Frau kennengelernt bei einem Schweigeretreat und dann haben wir beide begonnen, diese Orte mal zu sammeln und auch anderen Leuten vorzustellen auf einer Online-Plattform. Und dann haben Freunde uns noch Orte empfohlen und ja, heute empfehlen uns auch Nutzer auf der Plattform selbst Orte. Wir haben weitere Orte recherchiert, weil wir dachten, das ist irgendwie eine schöne Einladung an viele Menschen, sich selbst der inneren Stille letztlich zuzuwenden und die äußere Stille kann dabei vielleicht helfen.
Was muss so ein Ort der Stille haben, damit er von Ihnen ausgewählt wird?
Er muss letztlich der inneren Stille gewidmet sein. Das heißt, oft liegt er in der schönen Naturumgebung, ist vielleicht auch harmonisch und klar eingerichtet. Oft gibt es dort begleitende Meditationspraktiken oder eine psychologische Begleitung, wie das eben auch schon genannt wurde. Es ist ein Ort, der uns innerlich still macht. Das ist das Kriterium. Das ist natürlich kein scharfes Kriterium, aber es ist für uns das Kriterium, um so einen Ort auszuwählen.
Und der kann überall auf der Welt liegen, ja? Die Orte sind weltweit ausgewählt.
Die sind im Moment nur im deutschsprachigen Raum, das heißt Österreich, Schweiz und Deutschland.
Gibt es da Orte, wo es am meisten sozusagen sich kummelt? Ist das vielleicht ist das am Meer eher? Ist das in den Bergen? Gibt es Naturlandschaften oder Ortschaften oder Bundesländer, die da besonders der Stille gewidmet sind?
Nein, das kann man nicht sagen. Das ist über den ganzen Raum verteilt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es auch interessant, dass es zum Beispiel in vielen Flughäfen, auch in Landtägen und im Brandenburger Tor Räume der Stille gibt, von denen man oft gar nichts weiß. Und das heißt, überall, auch natürlich gibt es Kapellen und Kirchen und in manchen Kirchen gibt es extra noch Räume der Stille, die nochmal abgeteilt sind. Also es gibt ein großes Netzwerk von Räumen der Stille, wahrscheinlich weltweit, aber wir haben jetzt im deutschsprachigen Raum geguckt und das ist halt interessant auch zu sehen, dass es da irgendeine Würdigung gibt.
Wir hören Sie noch. Gerade haben wir sie zumindest noch gehört, jetzt hören wir sie nicht mehr.
Also jetzt hören wir sie. Ah ja, fahren Sie kurz weg. Also es gibt jedenfalls ein großes Netzwerk an Orten, die eben halt sich der Stille bereits widmen. Und das ist interessant zu sehen, wie viele das eigentlich sind.
Sie arbeiten ja auch als Psychotherapeut, genauso wie Herr Pfeiffer. Was empfehlen Sie den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, extra an einen Ort der Stille zu reisen? Wie lässt sich Stille auch im Alltag, vielleicht auch sogar in der Großstadt finden?
Ja, also in der Natur, wurde eben ja schon gesagt, finden viele Menschen auch Stille und kommen innerlich zur Ruhe, halten innerlich an. Das steht wahrscheinlich jedem offen. Man kann auch für sich selbst kleine Rituale entwickeln, sich morgens eine Zeit lang hinzusetzen, zu meditieren oder seinen Atem zu beobachten, Entspannungsübungen zu machen. Das sind alles Möglichkeiten, um aus dieser Dauerbeschallung, aus dieser Daueraktivierung unseres Nervensystems, was auch zu Stress führt, auszusteigen, innerlich ruhiger zu werden und damit auch der psychischen Gesundheit und der körperlichen Gesundheit zu dienen.
Ich würde das gerne mal weiten, auch auf Herrn Pfeiffer und Herr Skobel. Was sind Ihre Empfehlungen? Wie können stille Inseln eingerichtet werden im Alltag, kleine Inseln?
Ich lade Menschen sehr gerne dazu ein, dass sie sich einmal allein in der Wohnung, in der sie vielleicht leben, auf die Suche machen. Wo ist denn vielleicht der stillste Ort in meiner Wohnung, der sich aber auch gut anfühlt, der positiv besetzt ist? Und wie ist es, wenn ich da Zeit verbringe? Und was kann ich vielleicht dazu beitragen, um diesen stillen Ort auch schön auszugestalten? Und da vielleicht am einen Tag erst einmal 2-3 Minuten zu verbringen und das als Ritual in den Alltag einzupflegen. Und dann wird vielleicht aus den 2 Minuten irgendwann einmal eine 5-minütige Stille an diesem schönen Ort in der Wohnung.
Herr Skobel, ganz kurz noch, wir gehen schon auf die Nachrichten. Was sind Ihre Kurzempfehlungen jetzt noch?
Naja, wenn ich direkt an einer großen Kreuzung wohne, bin ich natürlich gekniffen und da ist es auch in meiner Wohnung laut. Also die Stille, von der ich sprach, hat eher damit zu tun, dass ich auch das vorbeiziehen lasse. Das muss man, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen komisch, das muss man lernen. Ansonsten im Zug zum Beispiel meinen White-Noise-Kopfhörer, da höre ich so gut wie gar nichts mehr.
Herr Segelke, ganz kurz noch, bevor wir in die Nachrichten gehen, was ist Ihr persönlicher Lieblingsort der Stille?
Ja, ich bin auch gerne im Wald und da merke ich, da werde ich ganz schnell innerlich auch still. Ansonsten bin ich gerne in einem Kloster in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Wismar. Das ist ein Ort, der äußerlich schön ist und der auch viele Angebote hat, wo ich zur Ruhe komme.
Lars Segelke, Betreiber der Plattform 1000 Orte der Stille. Schön, dass wir reden konnten. Und wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Lärmverschmutzung, wo finden wir unsere Stille? Darüber reden wir nach den Nachrichten weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Wie und wo finden Sie Ihre Stille? Gibt es bestimmte Orte oder Rituale, die Ihnen Ruhe bringen? Und wann ist das vielleicht auch manchmal schwer erträglich für Sie zu ertragen, Stille? Erzählen Sie uns gerne auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschland.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Herzlich willkommen zurück zur Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Lärmverschmutzung. Wo finden wir unsere Stille? Darüber möchte ich weiter sprechen mit Journalist, Philosoph und Autor Gerd Skobel, mit dem Psychotherapeuten und Stilleforscher Erik Pfeiffer und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wo finden Sie Stille im Innen wie im Außen? Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das, runterzufahren, Stille zuzulassen und vielleicht auch zu genießen? Und was hilft Ihnen dabei? Vielleicht der Spaziergang im Wald, das Wochenende auf der Alm, ein Kaminfeuer, das Gesicht an der Bushaltestelle ein paar Minuten in die Sonne halten. Was bedeutet Ihnen Stille in Ihrem Leben? Wie viel Lärm nehmen Sie wahr und wie gehen Sie damit im Alltag um? Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschland.de. Und gemeldet hat sich Frau Hilberath. Sie schreibt, sie hat zunehmenden Geräuschpegel in ihrer Wohnung, Kühlschrank, Heizung, beides brummt, Absaugeeinrichtungen im Bad, den noch zunehmende Anzahl von Wärmepumpen. Und das geht auch, glaube ich, Hand in Hand mit einer Umfrage des Umweltbundesamtes, die abgefragt haben, welche Lärmquellen störend oder belästigend empfunden werden. Da wurden 76% der Straßenverkehrslärm genannt, Industrielärm 50%, Flugzeuglärm 43%, aber 57% der Nachbarschaftslärm. Wie geht man damit um, Herr Pfeiffer, Herr Skobel, wenn der Nachbarschaftslärm so laut ist?
Tja. Also ich wage mich mal vor. Ich kenne das Problem, insbesondere am Wochenende, da wo meine Frau lebt. Das ist so, als ob das Wochenende das Signal zum allgemeinen Kärchern überall ist.
Laubbläsern oder Kärchern.
Und das steht jetzt pass pro toto, ne? Also je mehr ich mich innerlich dagegen wende und sage, müssen die denn jetzt am Wochenende anfangen zu hämmern und zu kärchern, muss das sein, umso mehr regt mich das natürlich auf. Also ich habe das Gefühl, je mehr ich meinen Frieden damit mache, umso besser ist es. Verkehrslärm, das hat Herr Pfeiffer eben schon gesagt, da gibt es objektive Indizien, dass das einfach auf Dauer nicht gesund ist. Ich schlafe dann auch schlechter beispielsweise. Ich kann im Schlaf den Lärm auch nicht abstellen. Und das hat auf Dauer leider negative Folgen, in der Tat.
Herr Pfeiffer.
Ich muss auch gerade lächeln. Vielleicht könnten wir uns zusammenschließen und eine Unterschriftenaktion machen und bei Kercher uns melden und sagen, sie bräuchten einen Stillebeauftragten, der vielleicht dazu beiträgt, zu einer Stilleforschung, dass die Gerätschaften leiser werden. Also ich kann die Meldung der Hörenden sehr gut verstehen und nachvollziehen und erinnere mich gerade an einen Urlaub im Sommer in Italien und die Wohnung, die kleine Wohnung, die wir gemietet hatten, da gab es einen Kühlschrank, der sich in regelmäßigen Abständen eingeschaltet hat, der wahnsinnig laut war. In der Nacht auch, es war eine Einzimmerwohnung. Und das Einzige, was uns blieb, im Süden Italiens den Kühlschrank abzustellen, ist für die Lebensmittel nicht so gut. Aber was uns gelungen ist, wir haben versucht, das Ganze ein bisschen humorvoll positiv zu besetzen. Also wir nannten den Kühlschrank dann einfach den grünen Traktor, der sich immer wieder gemeldet hat. Vielleicht so. Andererseits denke ich auch an, wie viel Geld die Medizintechnik in die Hand nimmt, um die Gerätschaften leiser zu machen.
Mhm. Also vielleicht passiert gerade ganz viel, ja?
Ja, mhm. Ja. Ob das nicht eigentlich auch ein Ziel sein sollte der Haushaltstechnik?
Also das Verrückte ist ja, wenn ich das noch gerade sagen darf, selbst wenn Sie an einem Ort absoluter Stille sind, ne, wie in diesem Minus-Dezibel-Raum, dann fangen Sie an, Ihren Herzschlag zu hören. Sie fangen an, Ihre eigenen Gedanken relativ laut zu hören. Mhm. Wenn Sie, wie ich, einen Tinnitus haben, hören Sie Ihren Tinnitus etwas verstärkt. Also man wird diese Form von Irritation, nennen wir es mal so, wird man nicht einfach los, sondern das muss man tatsächlich üben. Und ich kann garantieren, wenn man es übt, es tritt sowas wie in Anführungsstrichen absolute Stille ein, aber nicht automatisch.
Und vor allem eher von innen heraus sozusagen, ne? Nicht im
Richtig.
Außen.
Mhm.
Petra Pleschinger wartet schon in der Leitung aus Berlin. Guten Morgen, Frau Pleschinger.
Ja, guten Morgen.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Stille und Lärm?
Ja, sehr intensiv. Also ich bin sehr geräuschempfindlich, muss ich schon sagen. Es geht nicht nur um Lärm, es geht auch schon um Geräusche. Das hat sich natürlich auch im Laufe des Lebens verstärkt. Also ich bin inzwischen 73 Jahre alt. Und ich würde auch gerne jetzt oft noch Sachen reagieren, die jetzt gerade gesagt wurden. Mhm. Also dazu muss ich sagen, also mein Herzschlag irritiert mich nicht und auch nicht mein Tinnitus, den ich ab und zu mal habe, irritiert mich auch nicht. Mit dem spreche ich dann sogar. Das sind also alles so Dinge, Argumentation. Ich weiß, ich verstehe das alles natürlich, aber ich bin auch immer wieder eigentlich entsetzt, muss ich sagen, wenn man dann hört, woran alles gearbeitet wird und wie wenig sich dann eigentlich doch im Alltag bemerkbar macht an Verbesserungen. Also die Nachbarn, auch ein Thema für mich. Das ist schon so weit gegangen, dass ich also Vorstellwände habe mir bauen lassen. Also ich wohne in Berlin. Die Wohnung ist nicht besonders gut lärmgeschützt. Also ein Ziegelstein als Trennwand, ne, da kann man sich vorstellen, also das waren für mich alles unglaubliche Investitionen, die sich gelohnt haben. Dann bin ich sogar noch umgezogen nach ganz oben, dass ich also niemanden mehr über mir habe, also auch keine Trittgeräusche mehr habe. Das zu den Nachbarn. Ja, und was mich aber wirklich was mir gleich eingefallen ist, als ich die Sendung jetzt eingestellt habe und gehört habe, es geht um Lärm und Stille. Und darüber wurde ein bisschen gelacht in Ihrer Runde gleich am Anfang, und zwar über diese fürchterliche, in den Supermärkten, diese fürchterliche Beschallung. Mhm. Ja. Also die, muss ich sagen, empfinde ich als besonders extrem belastend, weil ich sowieso schon nicht gerne einkaufe und noch dazu in den Supermärkten voll ist meistens und so weiter. Und wenn ich dann auch Musik für mich in Anführungszeichen höre, die mich aggressiv macht sogar, mhm. Ja. Also dann frage ich mich immer wieder, warum wird das nicht einfach mal eingestellt? Hm. Ich glaube es nicht, dass man wirklich, diese Forschung, dass man weniger einkauft. Außerdem, warum soll ich denn mehr einkaufen, ja? Bloß wieder, um Geld auszugeben oder die Umwelt zu belasten? Nein, Ich glaube auch nicht, dass man weniger einkauft, wenn man nicht Musik hört, die sowieso dem einen gefällt und dem anderen nicht. Das ist für mich ein Riesenproblem, ja, ich muss es wirklich so sagen, weil ich wirklich schon rausrenne und eben nicht drin bleibe, wenn ich da irgendwas höre, was mir gar nicht gefällt. Also, und manchmal ist es ja auch so laut, gerade in den Malls, ja, diese Läden und so weiter.
Zumal ja das Problem auch schon erkannt ist, ne?
Dass man da würde ich sehr dafür, wenn das sogar richtig gehend untersagt würde. Ja, weil es eigentlich eine Belastung ist und keine Bereicherung.
Genau, das Problem ist ja auch schon erkannt. Es gibt ja Supermärkte, die haben als Pilotprojekte diese stille Stunden eingerichtet, in denen wird Licht gedimmt, Musik und Kassenpiepsen abgestellt. Es gibt keine Durchsagen, auch keine neue Ware wird bewegt mit diesen großen Rollwagen. Das ist ein Angebot für Menschen im Autismus-Spektrum, aber auch für hochsensible Kunden und Menschen mit beispielsweise ADHS, Depression, Angststörungen, Migräne, ein Segen und bestimmt auch für viele andere Menschen wie Frau Pleschinger. Müsste es sowas öfter geben, Herr Pfeiffer?
Also ich stimme dem ganz zu. Ich danke auch für die Meldung. Das ist sehr interessant, was Sie als Beobachtung schildern. Und ich schließe mich dem an, also die stille Stunde als wunderbares Beispiel hierfür, dass es Entwicklungen gibt. Das freut mich besonders, dass das zum Thema wird, weil wir gerade auch mit den Verantwortlichen in Verbindung stehen und hier auch das wissenschaftlich untersuchen werden. Da sind wir gerade dran, auch in Zusammenarbeit mit Studierenden, ein sogenanntes Lehrforschungsprojekt hier an der Hochschule, wo wir wirklich versuchen wollen zu untersuchen, was für einen Beitrag kann das leisten, diese stille Stunde. Und ich finde das eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
Herr Skobel?
Naja, also im Grunde genommen könnte man das beschreiben als Anrennen gegen die Welt, die nun mal relativ laut ist. Ich werde große Teile dieser Welt nicht ändern können. Also wenn zufällig jetzt gerade ein Bagger vorbeifährt oder sowas, das habe ich einfach nicht im Griff, das kann ich nicht steuern. Und das klingt jetzt resignativ, aber wenn mich das wirklich so stört, würde ich tatsächlich im Alltag gelegentlich, wenn ich in den Supermarkt gehe, eben Low Noise oder White Noise Kopfhörer tragen. Ich weiß, dass das eine ganze Menge Leute inzwischen machen, also sie hören gar nicht Musik, sondern die blenden einfach den Lärm aus. Weil ich werde wahrscheinlich, wenn ich mit der Geschäftsführung rede, relativ wenig Erfolg haben damit. Genauso wie mit dem Lärm auf der Straße. Also es ist jetzt kein Mittel, was wirklich alle Quellen, alle Ursachen beseitigt, aber es stimmt mich vielleicht für eine Zeit lang etwas friedlicher.
Das heißt, es geht im Grunde um beides. Es geht darum, ne, dass solche Dinge ernster genommen werden müssen und auch im Außen so viel getan werden muss, wie geht, um die Beschallung zu reduzieren. Aber es ist auch wichtig, im Inneren sozusagen damit zu arbeiten, weil es wahrscheinlich dann auch immer mehr Geräusche sozusagen, also die Geräusche hören nicht auf im Leben.
Mir fällt
richtig.
Entschuldigung, mir fällt dazu noch ein, auch in Resonanz auf das Gesagte, gerade der Hörenden, dass wir ja alleine dadurch, dass die Zahl, so scheint mir, an Sendebeiträgen zum Thema Stille zunimmt, dass das Thema Stille einfach auch präsenter wird. Es wird bewusster in der Gesellschaft. Wir haben mit dem Buch von Erling Kagge und so weiter Bestseller. Mhm. Ich glaube, es ist ein insgesamtes Sehnen nach Stille da. Und wenn wir darüber reden, wenn das Thema bewusster wird, ist die Chance auch groß, dass sich hier Veränderungen einleiten können. Ich hege insgesamt ein bisschen so die Hoffnung, jetzt wo lange Jahre Achtsamkeit das große Thema war, in der Gesundheitswirtschaft, im Gesundheitstourismus würde ich fast sogar sagen, ist achtsames Bogenschießen, achtsames Yoga, achtsames Morden, der Bestseller. Ich frage mich, ich denke, der Zenit ist etwas überreicht oder überschritten. Es braucht etwas, das nachfolgt. Und ich hege so mit einem ambivalenten Gefühl die Hoffnung, dass vielleicht Stille das nächste große Thema sein könnte.
Also wenn ich das kurz anschließen darf, das ist mit all diesen Bewegungen, glaube ich, dasselbe. Nach der individuellen Regulierung und dem Boom, und Achtsamkeit ist inzwischen weitgehend auch ein Boom und wird entsprechend vermarktet, folgt die politische Aktion. Also ich glaube, dass sich flächendeckend was verändert am Lärm, das muss wirklich technologisch und auch politisch durchgesetzt werden. Also zum Beispiel die Wärmetauscher, ne? Also da, wo ich lebe hier, ich lebe am Waldrand, es ist nachts im Sommer komplett still, seitdem einige Leute heute Wärmetauscher haben, höre ich nachts das Brummen, wenn ich draußen sitze. Ne? Das ist ein technologisches Problem. Und ich verstehe, ja, diese Dinger sind besser als die Ölheizung und so weiter. Überhaupt keine Frage. Aber sie führen eben wieder zu anderen Problemen. Alles, was wir machen, hat Nebeneffekte. Und ich bin völlig bei Ihnen. Sowas muss auch politisch gesteuert werden. Ich denke, es ist ganz analog eigentlich zur Feinstaubdiskussion. Mhm. Wir wissen erst seit wenigen Jahren, wie tödlich, wirklich im wörtlichen Sinne tödlich, da gibt es inzwischen eine Menge Studien zu, Feinstaub ist. Es ist ähnlich mit der Lärmbelästigung, die einfach mit unserem mentalen, psychischen, seelischen Zuständen etwas macht. Und das müssen wir auch politisch mit bedenken.
Rainer Kustet hört uns schon die ganze Zeit zu und möchte gerne was ergänzen aus Gießen. Guten Morgen, Herr Kustet.
Ja, Hustet heiße ich.
Kustet, okay. Wo finden Sie Ihre Stille, Herr Kustet?
Ja, also ich freue mich erstmal über die Einladung, dass Sie mich reinnehmen in die Sendung.
Gerne.
Ja, ich finde mit meiner Frau Stille in unserem Kleingarten, den wir seit Mai letzten Jahres haben. Und dieser Kleingarten, der ist mitten in einem Naturschutzgebiet. Da begegnen uns Störche, die klappern. Da begegnen uns Wildgänse, Nilgänse. Und für mich war es früher unvorstellbar wegen dem Zeitaufwand. Ich habe früher lange als Theaterschauspieler gearbeitet, unvorstellbar, so einen Kleingarten zu bestellen. Und dann hatten wir letztes Jahr die Gelegenheit und haben da viele schöne Momente der Stille erlebt und Erholung. Und auch mein jetziger Beruf, wo ich hauptsächlich mein Geld arbeite, da muss ich auch runterkommen von der Arbeit. Und sobald ich in den Garten komme, kann ich mich wunderbar etwas anderem zuwenden und neue Kraft und neue Gedanken schöpfen. Das ist ganz nah in einer 100.000 Menschenstadt, dieser Ort.
Und Sie haben gerade gesagt, früher konnten Sie sich das nicht vorstellen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Stille auch gewachsen ist in den letzten Jahren? Oder mit dem zunehmenden Alter? Ich weiß jetzt nicht, wie alt Sie sind, aber haben Sie den Eindruck, es hat sich verändert?
Auf jeden Fall. Ich bin 53 Jahre alt. Als Theaterschauspieler gab es immer diese Momente der Pause im Theater, die man mit den Zuschauern teilt. Das waren für mich auch Momente der Stille. Also dieses Bedürfnis war immer gewaltig nach Ruhe. Und aber ich habe es jetzt im Grunde in einem Projekt, womit ich nie gerechnet habe, realisiert, in einer Realität, ja. Und das macht mich sehr glücklich.
Was passiert mit Ihnen? Was merken Sie, wenn Sie da in Ihren Garten kommen?
Also ich freue mich an dem, was wächst. Ich höre die Vögel zwitschern. Und es gibt noch einen Moment, da sind mir im Garten Glühwürmchen begegnet. Und das macht was mit mir. Das führt dazu, dass von außen, durch die Wahrnehmung, die von außen auf mich einströmt, kommen sofort auch andere Gedanken, die in dem Moment, wenn man im Hamsterrad der Gedanken, nicht so ohne weiteres möglich sind. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich beobachte in meiner Umwelt andere Menschen, die solche Momente noch gar nicht erlebt haben. Das merkt man auch beim Sprechen, dass die Menschen sehr wenig Pausen beim Sprechen machen. Und eine Pause ist ja auch ein Moment der Stille.
Ich glaube, das spricht jetzt total Herrn Pfeiffer aus der Seele, der ja Musiker ist auch. Und bei Musik, Herr Pfeiffer, ist es ja auch so, dass im Grunde, ich glaube, John Cage hat das mal gesagt, ne, dass Musik eigentlich die Stille dazwischen ist. Oder Musik ist der Ton und die Stille dazwischen, richtig?
Er hat damals gesagt, Stille ist eigentlich das Zusammenspiel von Klang. Oder Musik ist das Zusammenspiel von Klang und Stille. Und das beides zusammenzuführen bedeutet zu komponieren. Also es würde keine Musik ohne die Stille existieren. Wir brauchen die Stille in der Musik. Und ich finde das sehr schön, was Sie gesagt hatten. Ich dachte die ganze Zeit daran, dass einerseits eben es gibt nicht die eine Stille. Wir müssten das im Plural denken, Stillen. Weil draußen in Natur hören Sie den Storch, da hören Sie vielleicht das Wasser plätschern. Es ist also nicht per se still und doch ist etwas anders. Und gleichzeitig schien mir, Sie schildern einen Prozess, wo aus der Reduktion wieder Kreatives entstehen kann. Und ich denke mir, dass Stille ein wunderbarer Nährboden ist für Wachstum. Aus Stille kann etwas werden. Stille ist nicht nichts. Überhaupt nicht.
Mhm. Herr Hustedt, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir gehen direkt weiter nach Berlin zu Beatrix Nägel-Riegel. Guten Morgen, Frau Nägel-Riegel.
Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, also für mich war das immer so ein Thema, wo ich immer so gedacht habe, das wird immer nicht so wahrgenommen, und war heute Morgen ganz gespannt, weil ich jetzt hier gerade meine Enkelzeit habe und mein Kleiner ist noch in der Kita, meine Tochter ist auf Dienstreise. Und deswegen habe ich dann die Gelegenheit genutzt, heute wirklich mal mich zu melden bei Ihnen, weil Stille wirklich meine Medizin ist, tatsächlich. Und ich habe viele Schicksalsschläge hinter mir und habe immer wieder durch das Rausziehen aus der Stille meine Kraft gefunden und wieder zu mir gefunden. Und auch stärker immer aus den Situationen bin ich dadurch wieder rausgekommen. Und das nutze ich auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das ist das, was mir einfach auch so gut tut. Und deswegen war das mir heute so ein bisschen mein Thema, warum ich mich gemeldet habe. Ja.
Verraten Sie uns, was bedeutet das, Stille ist Ihre Medizin? Wie setzen Sie diese Medizin ein?
Also ich habe wirklich Wochenenden, wo bei mir gar nichts zu Hause an ist, wo ich die Flöhe husten höre. Und wir haben Gott sei Dank auch ein sehr stilles Haus, in dem ich wohne. In einer 14-Parteien-Haus lebe ich und ich habe wirklich sehr stille und ruhige Nachbarn. Und ich höre wirklich jeden Krümel, der mal auf den Boden fällt, sozusagen. Und das ist schon für mich sehr gut, dass einfach meine Ohren wirklich da Pause haben, weil ich eben den ganzen Tag im Praxisbetrieb als Podologin arbeite und sehr viele verschiedene Menschen jeden Tag zuhöre und sie auch unterstütze und dann auch die Maschinen, die wir ja auch einsetzen müssen, auch noch im Hintergrund Geräusche machen, ne? Und eben einfach auch, um einfach mal meinen Gedanken Ruhe zu geben. Das andere ist, dass ich ganz früh morgens mit dem blauen Licht sozusagen des Tages starte mit meinem Sport, dass ich laufen gehe 3-mal in der Woche ganz früh und in den Sonnenaufgang reinlaufe. Und das ist für mich auch, ich ohne Kopfhörer, sondern ich möchte die Natur hören, wie sie wach wird. Und das ist für mich immer nochmal wirklich auch ein ganz kraftgebendes, in Verbindung mit dem Sport, der mir wie eine Meditation für mich wirkt, diese rhythmische Laufen, diese rhythmische Atmung. Und das ist für mich wirklich so mein Kraftbrunnen, wo ich immer wieder rausschöpfe und was mir immer wieder Stärke gibt.
Spannend. Man sieht ja so oft Menschen, die mit Kopfhörern laufen, ne? Oder auch im Autoradio immer sofort das Radio anmachen. Das ist ja so ein Reflex eigentlich. Und Sie sagen gerade, dieses sich nur auf das Laufen und auf die Geräusche der Natur draußen zu konzentrieren oder eben nichts Zusätzliches zu haben, das ist das, was Ihnen diese innere und äußere Stille gibt.
Genau, ja.
Warum? Ich höre schon, jemand hat Duft gehört. Ich wollte, ich weiß nicht, ob es Herr Skobel oder Herr Pfeiffer ist.
Ja, vielleicht Herr Pfeiffer auch. Also ich habe Luft geholt, weil als das Erste, was man, also danke für den Beitrag, was man daran merken kann, es ist was anderes, ob ich mich aktiv selber gewollt den Geräuschen, die ich höre, aussetze oder nicht, ob ich ausgesetzt werde sozusagen. Und das haben wir ja gehört. Das ist wirklich klar. Nicht Puls und Blutdruck erhöhen sich. Man weiß, dass Fett und Zuckerreserven dann ins Blut abgegeben werden. Das führt wieder zu hormonellen Veränderungen und so weiter. Das kann ich nicht ändern. Also wenn ich aktiv gewollt Geräusche in der Natur wahrnehme, wirken die anders als Fluglärm, der möglicherweise dieselbe Dezibelzahl hat. Das macht einen großen Unterschied. Und aus meiner eigenen Erfahrung wollte ich noch sagen, ich habe ganze Tage, das wird Herrn Pfeiffer möglicherweise schockieren, dass ich das mache, wenn ich arbeite, höre ich oft, sehr oft Musik und ich überlege mir sehr gut, welche Musik ich dann höre. Ich höre dann manchmal einen ganzen Tag mehr oder weniger dieselbe Musik. Und das hilft mir tatsächlich, innerlich mich zu strukturieren und ruhiger zu werden. Ich merke auch meinen Tinnitus da nicht mehr zum Beispiel. Das hat also auch einen positiven Effekt. Also man kann unter Umständen auch eine Geräusch- oder Lärmquelle, ich weiß, Musik als Lärm zu bezeichnen ist schrecklich, aber also eine Geräuschquelle einsetzen, um tatsächlich aktiv auch für sich was zu tun.
Es gibt ja auch unterschiedliche Rauschen sozusagen, ne? Graues Rauschen, exakt. Schwarzes Rauschen, weißes Rauschen, die man in irgendwelchen Apps sich runterladen kann, um dann tatsächlich durch dieses Gegengift sozusagen der leisen, monotonen Geräusche auch so eine innere Ruhe sozusagen zu erlangen. Herr Skobel, Herr Pfeiffer, Sie wollten aber noch was ergänzen, also, zu Frau Nägel-Riegel.
Ja, und auch zu Ihnen, Herr Skobel, der Schock hält sich in Grenzen. Ich ich befinde mich noch auf dem Stuhl. Also im Gegenteil, ich kann das sehr gut nachvollziehen. ja, ich danke vor allem für die Bilder auch, die Sie geschildert hatten. Das waren so wunderschöne Bilder, wie die Stille am Morgen eigentlich mit dem Aufgehen der Sonne verbunden wird, wie die Natur wach wird. Das hat mich, ja, Sie haben mich da abgeholt. Ich bin ein Stück mitgelaufen. Und ich hatte auch die Vorstellung, dass hier vielleicht Stille etwas Nährendes bereithalten kann. Mhm. Ich denke an die ursprüngliche Bedeutung. Im Deutschsprachigen haben wir ja tatsächlich den Plural von Stille, also Stille nicht, außer als Verb. Und da bedeutet die Herkunft des Wortes, dass wir ein Kind, das aufgrund von Hunger schreit, durch Nähren zur Ruhe bringen. Also ich frage mich, ob dann nicht eigentlich Stille auch etwas Nährendes haben kann. Und in Kombination mit Natur, es gibt diesen berühmten englischen Psychoanalytiker Winnicott, der einmal geschrieben hat, diese Bezeichnung des psychischen Gestilltwerdens. Das fand ich eine sehr schöne Vorstellung, dass wir eigentlich durch Psyche, also dass auch die Psyche oder durch Stille die Psyche auch gestillt werden kann. Genährt.
Wunderbare Worte, kurz vor den Nachrichten. Beatrix Nägel-Riegel, herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen durften. Und ich würde ganz kurz noch zitieren, Claudia Diekmann, die geschrieben hat, wenn der Frühling den Winter besiegt, weiß ich wieder, warum ich den Winter so schätze. Es ist eine wunderbar stille Jahreszeit, keine knatternden Motorräder, kein Rasenmäher, keine laute Musik bei Grillfeiern in Parks und Gärten. Ich zitiere zum Thema Lärm gern den wunderbaren Kurt Tucholsky, der sich regelmäßig bestätigt in unserer lärmenden Welt. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem Essen und zu trinken zwei Leidenschaften, Krach zu machen und nicht zuzuhören. Und Frau Bayer aus Frankfurt hat auch noch eine Anregung für uns, wie man Ruhe im Alltag finden kann. Sie hat gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man auf der Autobahn fährt, Ausschau nach der nächsten Autobahnkirche halten. Zum Beispiel in Frankfurt eine Kirche besuchen, sich dort auf eine Bank setzen, um Ruhe und Stille zu genießen. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Lärmverschmutzung. Wo finden wir unsere Stille? Das Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen. Erzählen Sie uns ganz einfach, kostenfrei und auf Wunsch auch anonym unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gern auch mit Ihrer Nummer für einen Rückruf.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Diesen Ausspruch des Theologen Dietrich Bonhoeffer findet man im Raum der Stille am Brandenburger Tor in Berlin. Und damit herzlich willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Lärmverschmutzung. Wo finden wir unsere Stille? Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Wilhelm Strübig. Guten Morgen, Herr Strübig in Göttingen.
Hallo, guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Das ist zum einen gewesen, dass ich mich erinnert habe an unsere Covid-Zeit. Wir haben das als sehr angenehm empfunden, dass es ruhig wurde. Das wurde besonders deutlich, als dann nachher die Verbote aufgehoben worden sind und man plötzlich wieder den ganzen Lärm hatte. Mhm. Also wir müssen uns selber an die Nase fassen. Wir als Menschen, als Bürger dieser Gesellschaft, dieser Welt, sind diejenigen, die den Lärm produzieren.
Hat das Auswirkungen gehabt, diese Erkenntnis auf Sie selbst und Ihr Verhalten?
Man kann an seinem Tag schlecht was verändern. Aber die Erkenntnis, dass wir dafür unsere Gesundheit zu stabilisieren zuständig sind, war mir da eigentlich doch mal sehr deutlich geworden.
Wo finden Sie persönlich denn Ihre Ruhe jetzt in den Zeiten, in denen es wieder lauter geworden ist?
Ich habe das Glück, dass ich durch die Jesuiten bei uns hier im Ort das Meditieren gelernt habe. Das ist ein ganz persönlicher Ort und rein räumlich empfinde ich Kirchen als großen Segen. Ich finde es schade um jede Kirche, die geschlossen wird. Denn das sind wirklich die Orte, wo man in jeder Stadt Ruhe findet. Man geht hinein und lässt den Lärm draußen. Hm. Und das ist etwas, was ich als sehr segensreich empfinde, dass man einfach sich hinsetzen kann, ohne Konsumzwang, ohne dass Nachbargeräusche da sind. Es ist ein Verhaltenskodex in Kirchen, einfach Stille zu wahren. Hm. Und das Schöne ist, es gibt die sogar in kleinen Örtlichkeiten, wo man vielleicht das ja gar nicht unbedingt braucht, aber sie haben auch vielleicht dort einen besonderen, ja vielleicht spirituellen Wert. Und es gibt sie an Kirchen, an Krankenhäusern. Räume der Stille, weiß nicht, ob sie so genannt werden, aber als Krankenhauskapellen, das gibt es zumindest als Begriff. Hm.
Also Kirchen als Orte der Stille, wo quasi sicher ist, wenn ich da reingehe, dann habe ich einen stillen Ort, wo ich mal kurz zu mir kommen kann. Vielen Dank, Herr Strübig, dass Sie angerufen haben. Und wir gehen direkt weiter zu Frau Brahmes in der Nähe von Oldenburg. Frau Brahmes, kennen Sie das auch, diese Ruheinseln in Kirchen oder an anderen Orten?
Ja, hallo erstmal in die Runde.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich kenne Sie und ich habe Sie sehr schätzen gelernt und habe auch viel praktiziert, also Meditationsübungen, Achtsamkeitsübungen und auch gezielt solche Orte aufgesucht, die mir gut taten. Und das war auch immer wieder gut für mich, aus dem Lärm des Lebens praktisch mal austreten zu können und konnte dadurch eben halt im Grunde auch die Stille in mir halten im Lärm des Lebens. Also es war so eine Wechselwirkung. Und dann habe ich aber gemerkt, also wenn ich jetzt bestimmte Orte aufsuche, wo auch andere Menschen sind, gelingt mir das auch immer noch ganz gut. Aber als ich aufgehört habe zu arbeiten und meine Kinder ausgezogen sind und viele Freunde aus meinem Bereich weggezogen sind oder gestorben sind, da habe ich gemerkt, kippt was. Also da kippt mit einmal, die äußere Stille wird zu groß und die innere Stille verliere ich. Und das war so eine Wechselwirkung, die für mich komplett überraschend war, weil ich so viel an mir gearbeitet habe und auch so viel praktiziert habe und dann mit einem Mal keinen Zugriff mehr habe auf das, was ich ja eigentlich kann und weiß. Und mir rutscht das immer wieder weg in dieser, also dass ich das Gefühl habe, je stiller es wird, umso größer wird dieses Gefühl der Einsamkeit, so würde ich es jetzt erstmal
Bleiben Sie noch unbedingt in der Leitung. Ich würde das direkt mal aber in die Runde geben. Das gibt ja diese dunklen Seiten der Stille auch. Ruhe ist nicht immer nur positiv. Stille wird ja seit dem Mittelalter zum Beispiel auch bis heute auch als Foltermethode angewendet, als weiße Folter, die Psyche des Menschen angreifen soll, die stille Qual, die Einzelhaft. Warum kann Stille auch als extrem quälend empfunden werden? Und wann ist das so, Herr Skobel?
Naja, weil wir sozial isoliert sind und dieses Thema Einsamkeit, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das angesprochen haben, weil das ist natürlich wirklich einer der negativen Effekte. Das kommt hoch, wenn es so still ist, dass ich mich von allem abgeschnitten und isoliert fühle. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie beschrieben haben. Und das führt dazu, dass ich möglicherweise auch zu Zuständen, die ich in mir normalerweise vielleicht aktivieren kann, dass ich von denen abgeschnitten bin und dazu erst wieder einen Zugang suchen muss. Da kann Herr Pfeiffer wahrscheinlich mehr zu sagen, aber das klingt für mich sehr nach Trauerarbeit. Und vielleicht noch einen Gedanken. Das Paradoxe ist ja, dass die Stille, von der wir reden nach innen, also das, was wir Ruhe, Frieden nennen, was ja eben sehr schön auch mit dem Sonnenaufgang beschrieben wurde zum Beispiel, ne, dieser innere Frieden, das ist ja nichts, was wir wirklich herstellen können, aktiv. Sondern es ist etwas, was da ist, paradoxerweise, und wir müssen es wirken lassen. Wir haben aber ständig Angst, es zu verlieren, weil das ja etwas ist, was uns durchs Leben trägt. Und im Grunde genommen ist, glaube ich, das Thema, was auch mit Einsamkeit zu tun hat, was trägt uns eigentlich im Leben? Worauf kann ich mich tatsächlich verlassen? Und das ist eine Frage, die mit dem Stillwerden tatsächlich auftaucht. Und die kann sehr, sehr beunruhigend sein.
Es gab ja, Herr Pfeiffer, auch Experimente, habe ich gelesen, in denen Probanden sich lieber selbst einen Stromschlag verabreicht haben, als weiter Stille ertragen zu müssen. Was passiert da im Menschen? Und was braucht es auch, damit Stille auch erträglich ist, wenn man sich eigentlich nicht danach fühlt?
Vielen Dank. Ja, ich meine, dass Sie, Herr Skobel, diese Studie auch einmal erwähnt hatten in einer Sendung. Das ist eine Studie von Wilson et al. Aus den USA, die entweder in Nature oder Science veröffentlicht wurde, also in einer sehr renommierten Fachzeitschrift. Und es ging tatsächlich, also so interpretierten die Forschenden die Ergebnisse, dass manche der Teilnehmenden lieber irgendwie einen negativen Stimulus erhalten hätten, als alleine Stille auszuhalten. Und sie wären eventuell sogar bereit gewesen, für diesen negativen Stimulus zu bezahlen, und sei es ein Elektroschock. Jetzt muss man sagen, wenn man sich die Daten genauer anschaut, dass das schon ein bisschen sehr mutig interpretiert war. Frei nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Vielleicht ein bisschen zu mutig interpretiert. Im Gesamtdurchschnitt empfanden viele der Teilnehmenden die Stille doch als recht angenehm.
Aber es passiert ja durchaus das, was Frau Brahms beschreibt, passiert ja vielen Menschen. Also diese Stille, die dann bedrückend ist. Wann ist Stille bedrückend? Wann wird sie als angenehm empfunden? Was macht den Unterschied?
Ich denke, es ist die Frage danach, ob es eine selbstgewählte Stille ist oder ob es eine Stille ist, die uns aufoktroyiert wird. Sie sprachen vorher von Folter. Tatsächlich bei Wikipedia Stille wird auch Stille als Folter angeführt. Es gibt im Englischsprachigen sogar dieses Sprichwort to silence somebody, jemanden zum Schweigen bringen. Und ich fand die beiden Meldungen der beiden Zuhörenden vorher auch so wunderbar, weil sie diese Vielschichtigkeit aufzeigen, die Ambivalenz. Für die eine Kultur war ja die Corona-Zeit eine furchtbare, nämlich diese Kontaktlosigkeit, die auferzwungene Stille. Andere haben diese Zeit als sehr positiv besetzt wahrgenommen. Es gibt auch eine große Studie aus Deutschland, die in Spiritual Care erschienen ist, wo befragt wurde, was hat Menschen geholfen, mit der Corona-Zeit umzugehen. Und da hat sich herauskristallisiert, dass Natur und Stille zwei sehr wirksame Faktoren waren.
Und Sie haben in Ihren Studien ja auch, das haben Sie gerade schon mal erwähnt, auch herausgefunden, dass wenn eine Begleitperson dabei ist, dass das die Stille nochmal angenehmer macht, richtig? Also wenn wir nicht alleine still sind, das kann zumindest nochmal einen positiven Effekt haben, richtig?
Es wirkt die Stille an sich schon, aber zusätzlich die Anwesenheit einer Fachperson wurde immer wieder genannt. Wir kennen dieses Phänomen. Sie besuchen einen Yogakurs, nehmen daran teil und merken, es tut Ihnen gut. Und nach 10 Einheiten, 15 Einheiten, 20 Einheiten denkt sich, ja, ich mache das zu Hause jetzt alleine weiter, wo der Kurs zu Ende gegangen ist. Und Sie machen das ein, zweimal und dann ist es vorbei. Es ist diese Fachperson, die uns unterstützt, die uns begleitet, die uns sozusagen rahmt, auch sehr hilfreich.
Und vielleicht ja auch die Anwesenheit einfach von anderen Menschen. Ich muss an meinen Mann denken, der immer zum Schreiben ins Café geht, einfach nur, um nicht allein zu Hause zu sitzen und Menschen um sich herum zu haben. Herr Skobel, Sie möchten, glaube ich, was ergänzen.
Ja, es ist die soziale Verbundenheit, glaube ich. Das muss nicht unbedingt die Fachperson sein, wobei die da noch zusätzlich vielleicht noch sowas wie Fürsorge ausstrahlt. Aber es ist die soziale Verbundenheit. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir generell ein Problem, damit uns verbunden zu fühlen, weil Verbundenheit mit Schwäche assoziiert wird. Und wir als Individuen stark zu sein scheinen, wenn wir möglichst isoliert sind. Also absolut heißt ja, wenn man es wörtlich übersetzt, losgelöst, also völlig isoliert. Und das ist unser Ideal vom Individuum. Und ich halte das für grundfalsch. Und wir verlieren oft die Beziehung nicht nur zu anderen Menschen, auch zur Natur, zur Wirklichkeit, zu etwas, was anders und außerhalb von uns selber ist.
Frau Brahms, wenn Sie so zugehört haben, ist das was Sie schon mal ausprobiert haben oder was Sie auch bestätigen können, dass es in Gesellschaft, vielleicht in der Öffentlichkeit, einfacher ist, die innere Stille zu finden oder gerade nicht?
Ja, das ist genau das. Also mir kam als Beispiel gerade das Zugfahren in den Sinn, weil während des Zugfahrens ist es auch oft so, dass, also einmal gibt es die Silent Trains, die auch eine ganz tolle Erfahrung waren für mich, aber dann auch wieder diese Möglichkeit, in Zugabteilen zu sitzen, und da ist ein gutes Miteinander. Und dann komme ich auch in meine Ruhe, in meine innere Stille, ich kann dann auch gut abschalten, und es ist ja auch verbunden oft mit so einem tiefen Gefühl der inneren Zufriedenheit und der Ruhe. Und aber manchmal sind die Geräuschpegel halt so hoch, dass das auch nicht mehr funktioniert. Und dann merke ich auch, setzen ganz viele ihre Kopfhörer auf und dann passiert genau das, dass diese innere Verbundenheit dann unterbrochen wird. Also man auch keinen mal eben fragen kann, ob das jetzt die richtige Station ist oder was auch immer, weil die einen gar nicht hören oder einen anlächeln. Und dann merkt man, und man reagiert darauf, und man merkt, man ist gar nicht bemerkt so in der zweiten Sekunde, ne, sondern die kommunizieren gerade mit irgendjemand anders oder gucken sich gerade was an oder hören sich was an. Und das sind so die Dinge, die auch so zu einer Irritation führen in der Gemeinschaft. Und ich merke, dass ja, führt jetzt auch zu weit, denke ich, im Moment.
Auf jeden Fall haben Sie Ihre Strategien gefunden, sozusagen damit umzugehen, richtig?
Ja, also, ich probiere mich da aus. Also ich nehme das einfach wahr und probiere mich aus und sehe, wo die Grenzen sind und kriege so ein bisschen raus, so wie ich mich da so neu aufstellen kann. Auf alle Fälle habe ich als Plan für mich gefunden, ich war jetzt wieder öfter im Rheinland und ich liebe das Rheinland und ich habe gedacht, ich muss hier aus dem Norden raus. Das ist jetzt erstmal der Grund. Also ich finde es einfach ein bisschen wärmer so im Rheinland, von daher.
Also es gibt auch Landschaften, in denen es uns leichter fällt, in die Stille zu kommen.
So, ich würde sagen, ich fühle mich da wohler. Da geht mein Herz wieder so ein bisschen auf und ich dachte, ich werde mal mich im Raum Köln wieder umgucken.
Wunderbar, kommen Sie zurück ins Rheinland für uns. Ja, genau. Vielen Dank, Frau Brahms, schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss. Ich würde gern kurz noch zitieren. Johanna Bargsten hat uns geschrieben: Ich finde im Konzert ganz besonders wunderbar, wenn das Publikum plötzlich absolut still wird. Das sind besondere Momente, nur wenn das Orchester so schön spielt, dass das Publikum den Atem anhält. Echte Highlights. Und Christa hat uns geschrieben, es gibt viele Begegnungen, besonders in und mit der Natur. Blühende Blumen, ein Rotkehlchen, das mich mein lautes Rasenmähen unterbrechen lässt und mein Fotoapparat holen lässt. Das zufällige Beobachten des Flüggewerdens von Jungvögeln, nachhaltig toll. Nach meinem Empfinden ist die Art, wie ich Stille erlebe bzw. in lauter Umgebung in mir aufbaue, ein Zusammenwirken von Hören, bewusstem Sehen und dem Teil, der mich unter der Haut erreicht. Sehr schön beschrieben. Mhm. Und Milena Gierke schreibt uns noch, in Bio-Supermärkten gibt es keine Beschallung. Die Stille in der Natur ist immer schöner als Stille in der Wohnung. In der Stille und in der Sahara hörte ich letztendlich zwei summende Fliegen. Und Kleingärten, ja, aber wehe, wenn von Freitag bis Samstags die Rasenmäher kommen. Sie gibt Herrn Skobel recht, dass man nur Stille in sich entdecken kann und dass man in sich entdecken kann und dass man das üben muss. Hans-Georg Thomasek aus Erfurt ist noch in der Leitung und möchte was beitragen zur Sendung. Guten Morgen, Herr Thomasek.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt?
Also ich bin im Gegensatz zu denen, die Stille suchen, einer von denen, die, na, ich will mal sagen, Lärm suchen, das ist übertrieben. Es darf nicht still sein. Dazu muss ich sagen, ich bin 91 Jahre, komme kaum noch raus, da ich von den Augen her so stark, nicht blind, aber so beeinträchtigt bin, dass ich alles nur verschwommen sehe. Das heißt also, ich sitze in einer Wohnung. In einer Wohnung, in der es für andere sehr erfreulich, sehr ruhig ist. Es sei denn, es bohrt mal jemand. Es sind eigentlich keine Autos zu hören, wenn sie so weit weg, dass ich sie gar nicht wahrnehme. Keine Busse, kein Flugzeug. Also ich hätte die Ruhe, die andere wollen. Bloß was mache ich mit der Ruhe, wenn sie allein sind? Also ich habe natürlich noch eine Frau, aber die macht auch meistens andere Dinge. Ist auch nicht viel zu unterhalten, schon gar nicht über Politik, über Nachrichten, mag sie nicht. So, also bin ich auf mich allein, erstmal grundsätzlich auf mich allein angewiesen. Habe also die Ruhe, die andere suchen. Aber wer hat denn Ruhe im Kopf? Im Kopf wandern die Gedanken noch ständig hin und her. Hm. Über was? Über alles? Hm. Fragt man sich. 91 Jahre bin ich alt geworden, 3 Jahre habe ich Berlin mit Luftschutzkellern erlebt, dann auch noch so einige Umzüge kriegsbedingt und hört nur noch Kriegsgeschrei. Hm. Mehr oder weniger.
Das heißt, in der Stille kommen viele alte Gedanken hoch.
Nicht nur die alten, auch die neuen, auf die Zukunft. Werde ich mein mehr oder weniger seliges Ende in Ruhe erleben können oder wird es mich auf die letzten Tage vielleicht noch zerfetzen? Das ist ja möglich. Ne? Also ich höre trotzdem die Nachrichten, wobei ich auch, ich habe fast immer einen Deutschlandfunk an. Die Nachrichten wiederholen sich alle halbe Stunde. Kaum, dass mal höchstens, dass mal irgendwo eine widersprüchliche Nachricht ist, Da haben sie noch so und so viele Lebende gefunden, danach sind es wieder weniger, danach sind es wieder mehr. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten, das ist ja nichts Weltbewegendes.
Haben Sie denn für sich eine Strategie gefunden, damit umzugehen, wenn die Stille für Sie so unerträglich wird? Was tun Sie dann, außer dass Sie Radio hören?
Ja, Radio höre ich, abgesehen vom Deutschlandfunk. Ja, ich höre Musik. Mhm. Und zwar das, jetzt komme ich dahin, wo andere wahrscheinlich, wie meine Frau auch, die sagt, Lärm, weil es laut ist. Bloß jetzt würde ich die Frage mal stellen, kann man überhaupt, also ich sage über Kopfhörer jetzt wohlgemerkt, Lautsprecher wäre für meine Frau zu laut, außerdem stehen sie so ungünstig auf dem Schrank, dass es kein Genuss ist. Die müssten unten auf der Erde stehen, da habe ich keinen Platz dafür. Also nehme ich Kopfhörer.
Mhm. Ich greife das mal direkt auf, weil das passt auch gut, was eine andere Hörerin geschrieben hat, Herr Tomasek. Und danke, dass sie angerufen hat, nämlich Britta Skulima schreibt, als Ruhrgebietskind mag ich Verkehrslärm. Für mich ist es wie Meeresrauschen im Hintergrund. Mhm. Ich mag den Deutschlandfunk im Alltag hören, Vögelgeschnatter im Garten, laute Konzerte. Ich habe Meditation ausprobiert, das ist nichts für mich. Mich machen schon betont ruhige Stimmen tendenziell nervös. Also muss ich lernen, Stille zu mögen, wenn ich Geräusche mag. Das ist ja auch das, was Herr Tomasek sagt. Seine Frau sagt, es ist Lärmmusik, aber im Endeffekt geht es ja bei der Stille, um die es uns hier geht, nicht um die absolute, totale Stille, die es ja, wie gesagt, auch gar nicht gibt, sondern es geht ja schon darum, bestimmte Geräusche auszuwählen, die einem Ruhe und Stille bringen. Und dann ist Musik natürlich auch eine Form, mit der es möglich ist. Oder, Herr Pfeiffer?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass es also die Einstellung, dass Lärm per se schlecht ist oder Stille per se gut, dass das in beide Richtungen so eigentlich nicht stimmt. Ich denke hier, und mit Bezug auf Musik, wie Sie gerade ins Spiel gebracht haben, es gibt ja auch das Genre Noise Rock, also Lärmrock, wenn wir so wollen, wo Lärm ja positiv besetzt ist. Es gibt Menschen, die diese Musik bevorzugen und sich das gerne anhören. Es ist also auch eine Frage nach Präferenzen, nach persönlichen Vorlieben. Da kann Lärm auch etwas Positives sein.
Herr Skubel.
Ich glaube, worauf Herr Tomasek ja aufmerksam gemacht hat, ist diese Ambivalenz, die immer mit Stille verbunden ist. Wir hatten ja ganz eingangs unseres Gesprächs schon mal darauf hingewiesen, dass wir normalerweise uns in diesem Default-Mode-Network-Modus befinden. Das heißt, ständig Assoziationen haben und Gedankenfetzen, die uns umtreiben. Und wenn ich traumatisierende Erlebnisse tatsächlich gehabt habe oder gerade ein Lebensproblem habe, zum Beispiel, weil jemand gestorben ist und ich fühle mich isoliert, dann wirkt die Stille natürlich anders, als wenn ich wohlgemut morgens, wenn die Sonne aufgeht, im stillen Wald gerade meinen Frieden finde. Und diese Ambivalenz, glaube ich, um die kommen wir nicht rum. Mhm. Und die lässt sich genau wie die Ambivalenz des Lebens ja auch, das dann auf einmal sich in der Stille verdichtet, lässt sich nicht beseitigen. Und ich glaube, worauf ich immer versucht habe hinzuweisen, ist, dass wir durch die Stille tatsächlich auf diese Lebensprobleme stoßen. Und das kann sehr, sehr unangenehm werden, weil wir uns die Frage stellen müssen, wer sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich? Wir sind mit unserem eigenen Tod, mit unangenehmen Erfahrungen konfrontiert. Und auf der anderen Seite kann Stille auf einmal alles harmonisch, entspannt, friedlich in uns begleiten. Und wir fühlen uns, ob das jetzt die Natur ist oder andere Menschen oder die Anonymität vielleicht in einem Zugabteil, wir fühlen uns verbunden mit der Welt und das beruhigt uns. Aber diese Ambivalenz werden wir, glaube ich, leider nicht los.
Gehört einfach dazu. Ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer beziehen sich auf Naturgeräusche, Blätterrauschen in der Natur, Meeresrauschen. Ganz kurz noch, welche Auswirkungen hat das Erleben von der Stille in der Natur? In Japan gibt es ja das Shinrin-Yoku, das Waldbaden, schon seit den 80er Jahren konzipiert als anerkannte Therapieform, also als Erlebnis, das in Form von Meditation gegen Waldexkursionen veranstaltet wird und das wird nicht selten von Ärzten verschrieben. Hat Stille in der Natur therapeutische Wirkung, Herr Pfeiffer?
Auf jeden Fall. Aber auch hier ist es so, dass es nicht ein in dem Sinne ein Medikament ist, wo wir sagen können, das wirkt jetzt bei allen genauso. Also man kann sich Stille nicht einschmeißen. Es gibt nicht ein Rezept, wo draufsteht, okay, gegen dieses Störungsbild gehen Sie bitte zur Apotheke und kaufen Sie sich 5 Milligramm Stille. So funktioniert es nicht. Aber Bezug auf die Waldbaden und Waldtherapie-Forschung ist es tatsächlich so. Eine Kollegin aus den Großbritannien, die Kirsten McEwen, forscht da seit Jahren. Und die haben herausgefunden, dass das zentrale Element, was alle Teilnehmenden, was die Wahrnehmung anbelangt, an erster Reihe stellen, ist das Akustische. Nicht das Visuelle, nicht das Spüren, sondern wirklich das Akustische. Also Naturgeräusche sind das, was vordergründig als Potenzial genannt wird in Bezug auf die Wirkung von Waldtherapie.
Ich würde gerne noch ein paar Dinge zitieren. Felix Becker hat uns geschrieben, ein ungewöhnlicher Ort der Stille. Meine Lieblingsstille, die ich leider selten aufsuchen kann, ist tief unten in Höhlen, in alten Bergwerksstollen und so weiter. Dann hat uns Susanne Westermann sehr schön geschrieben, ich bin Grundschullehrerin und baue bewusst in den massiven vormittäglichen Lärm Ruheinseln für die Schüler ein. Ich öffne das Fenster und sage, schließ die Augen. Wer einen Vogel hört, hebt die Hand oder ähnliches. Für die Schüler hat das geradezu einen Aha-Effekt, die Stille zu erleben, und sie genießen es jedes Mal sehr. Und danach kann ich wirklich in ihren Gesichtern die entstandene Entspannung sehen. Und Gräfin Heuers aus Münster hat uns geschrieben, sie und ihr Partner haben sehr viel TV geschaut jeden Abend, und als der Fernseher defekt war, haben sie angefangen, Bücher zu lesen, auch laut gelesen, nur die Stimme zu hören gegenseitig. Das wäre wunderschön gewesen, und jetzt wird der Fernseher um 20 Uhr ausgeschaltet und es wird gelesen. Und ein letztes Zitat noch von Peter Pohle. Ich wohne auf dem Land in einer kleinen Stadt. Hier ist es immer ruhig und in der Nacht wird es sogar manchmal ganz still. Dann gehe ich nach draußen und setze mich auf die Bank. Ich konzentriere mich auf die Stille und dann höre ich irgendwann meinen eigenen Herzschlag. Das genieße ich sehr. Deshalb fahre ich aber auch sehr gerne zu lauten Orten in Urlaub. Das ist dann auch mal eine Woche ganz schön. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Vielleicht noch mal von Ihnen beiden. War Ihr ultimativer Tipp, Ihre Empfehlung, was, wenn die Sehnsucht nach Stille so groß ist und der nächste Bergurlaub fern, wo finden wir stille Insel im Alltag? Herr Skobel.
Tja, wo finden wir Stille?
Ein Satz.
Ich würde sagen, letztlich leider in uns selber. Und paradoxerweise, wenn wir es in uns selber finden, durch die Verbundenheit mit der Wirklichkeit, und zwar auf eine Art und Weise, die uns nicht mehr stört, also das, nicht mehr als unangenehm empfunden wird.
Das war jetzt mehr als ein Satz, aber ich habe das jetzt mal erlaubt. Vielen Dank, Herr Pfeiffer.
Sorry, ja.
Ich stimme dem zu. Wir sind selbst Heimat der Stille.
Lärmverschmutzung, wo finden wir unsere Stille, stand im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Professor Gerd Skobel, Autor und Philosoph am Zentrum für Ethik und Verantwortung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Professor Erik Pfeiffer, Psychotherapeut und Professor für Ästhetik und Kommunikation an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Hören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche geht's an dieser Stelle mit meiner Kollegin Dörte Hinrichs um das Thema alte Pfade verlassen, warum uns Veränderungen so schwer fallen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Sören Kierkegaard, der sagte, wenn alles still ist, geschieht am meisten. Einen schönen, ruhig entspannten Tag wünsche ich Ihnen.